Ja, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Solange das Bild immer wieder kommt, ist es ja gut, wenn es mal weg ist, dann winkt einfach, meldet euch. Genau, ich stelle mich vielleicht noch kurz vor, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Kinderärztin, habe lange Jahre in der Klinik gearbeitet, vor allen Dingen in der Kinderchirurgie und auf Kinderintensiv. War die letzten Jahre eher in der Praxis und in der Familienberatung tätig und habe die Ausbildung bei Matthias 2018 gemacht, danach eine Psychotherapie-Weiterbildung angeschlossen und bin jetzt größtenteils in der Praxis und in der Familienberatung, wie gesagt, tätig. Ich habe früh in meiner Laufbahn angefangen, mich mit so imaginativen Techniken, Selbsthypnose zu beschäftigen. Da war ich 2003 für meine Doktorarbeit in Boston, habe dann Forschungsaufenthalt gehabt. Und da haben wir diese Techniken mit Patientinnen zusammen angewendet, die Operationen ohne Vollnarkose hatten. Mich hat das damals wahnsinnig begeistert, was man da machen kann, was da möglich ist. Und das hat mich dann nicht mehr so richtig losgelassen. Ich bin jetzt auch Trainerin bei Comfort Talk. Das ist eine Gesellschaft, die ist damals aus der Forschung in Harvard hervorgegangen. Die trainiert medizinisches Personal, vor allen Dingen im englischsprachigen Raum. Ist aber jetzt auch hier im Kommen, wie man auf eine positive Weise mit Patientinnen kommunizieren kann, auf sie einwirken kann und eben auch so imaginative Techniken anwenden kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich darf hier sprechen, oder der Matthias hat mich eingeladen, weil ich vor ein paar Jahren angefangen habe, das alles zusammenzufassen und in Kinderbüchern zu verarbeiten, um eben diese Techniken, die ich bis dato ja eher bei Erwachsenen oder in der Klinik genutzt hatte, einfach auch in einem niederschwelligen Angebot für Kinder, gerade auch kleine Kinder, nutzbar zu machen. Da darf ich euch heute das Buch Ein gutes Team vorstellen. Da geht es um Angst bei Kindern. Mein neues Projekt ist gerade auch fertig geworden. Da geht es um Wut. Wenn wir nachher noch Zeit haben, würde ich euch 1, 2 Bilder davon noch zeigen oder mal gucken, wie weit wir kommen. Ihr könnt mich immer gerne einfach unterbrechen, wenn ihr was wissen wollt, wenn irgendwas zu lang oder zu kurz ist. Einfach kurz, wir können ja so im Gespräch bleiben. Genau. Ich habe natürlich einen Vortrag vorbereitet. Ich habe mir gedacht, weil ich ja jetzt den Platz hier nach dem Mittagessen bekommen habe, wenn ich jetzt nicht gerade ein bisschen aufgeregt wäre, weil ich hier einen Vortrag halte, dann wäre ich wahrscheinlich eher so ein bisschen müde, hätte meine Pizza im Bauch und wäre so ein bisschen träge. Deswegen, wenn ihr Lust habt, könnten wir mit so einem kleinen Experiment einfach starten. Wer will, kann mitmachen. Wer nicht will, ist auch völlig in Ordnung. Der kann noch ein bisschen verdauen. Ist für mich auch ein Experiment, mit einem Experiment zu starten. Wir gucken mal. Genau. Also bei den imaginativen Therapien, da sage ich natürlich nachher noch mehr dazu, da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie also ein Pendel schwebt, so wie man sich das vielleicht noch vorstellt und die Leute in Trance versetzt. Das wird hier jetzt auch keine Bühnenhypnose, keine Angst. Ihr könnt es einfach mit euch selbst ausmachen. Nur so eine ganz kleine Übung. Es geht oft darum, dass man kleine Unterschiede im Erleben findet und das Erleben damit so verändert, dass es positiv wird, dass man es positiv wahrnimmt, dass es einem Ziel dienlich ist, was die Person selber hat. Also wenn ihr euch jetzt vielleicht einfach die mitmachen wollen, mal so ganz bequem auf eure Stühle setzt, vielleicht die Füße so fest auf den Boden, einfach 2, 3 Mal tief durchatmen und dann könnt ihr mal überlegen, ob vielleicht der ein oder andere von euch noch irgendeine kleine Sorge oder eine Angst hat, irgendwas, was ihr schon lange kennt, was vielleicht jetzt dummerweise auch mit hierher gefahren ist, obwohl ihr es eigentlich zu Hause lassen wolltet. Und dann ganz kurz, nicht zu doll, damit mir hier keiner depressiv wird, aber kurz in dieses Gefühl mal reingehen, was es mit euch macht. Wenn ihr irgendeine Sorge noch in euch finden könnt, wie sich das so anfühlt, wie ihr die vielleicht wahrnehmt oder seht, ob die für euch irgendeinen Namen hat, einfach mal kurz da so reinfallen lassen. Habt ihr es? Hat der ein oder andere was? Okay, jetzt bauen wir eine kleine Veränderung ein. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet diese Sorge, diese Angst, dieses unangenehme Gefühl, ich nehme an, es ist euch unangenehm, weil sonst wäre es ja kein Problem, einfach mal nehmen und könntet dem einen Namen geben. Einen neuen Namen, einen Namen, der so ist, wie er auf dem Standesamt durchgehen würde. Ne? Also irgendwie Karl-Heinz, Otto, Stefanie, irgend sowas, was ihr gerade passend findet. Kann männlich sein, weiblich, dazwischen. Stellt euch das einfach mal vor. Könnt ihr dem einen Namen geben? Wenn ihr einen Namen gefunden habt, dann versucht einfach mal jetzt mit dem Namen, mit dem Problem zu reden. Also nicht wie früher, sondern einfach mal sagen, ey, Karl-Heinz, bist du auch wieder mitgekommen? Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht da haben, aber gut. Wenn du jetzt schon mal hier bist, vielleicht können wir uns einfach für nächste Woche verabreden. weil ich will mich jetzt hier eigentlich konzentrieren und nicht ablenken lassen. Oder keine Ahnung, was ihr noch sagen könntet, Stefanie, es ist lieb, dass du da bist, gut, dass du so eine treue Seele bist, aber ich kann dich jetzt hier gerade nicht so gebrauchen. Wart doch kurz draußen, setz dich ein bisschen in die Sonne. Genau. Das war es schon ein Experiment fürs Erste. Wir können nachher vielleicht noch weitermachen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch gemerkt, hat es irgendwas im Erleben gemacht? Es war jetzt ja nur ein ganz kleiner Schnitt, einfach nur eine Namensänderung. Aber es könnte am Erleben schon so ein bisschen was drehen. Und da kommen wir in die Richtung, was imaginative Techniken sind. Genau. Ja, zum Vortrag, ich würde sagen, das reicht schon als kurze Einleitung. Dann würde ich euch jetzt einfach die Geschichte, die ich mitgebracht habe, von dem guten Team kurz erzählen, einfach in eigenen Worten. Ich will es jetzt nicht vorlesen. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt nicht jeden Tag mit den Themen arbeiten, ist es vielleicht ganz hilfreich, nur ganz kurz so ein bisschen Theorie zum Thema Angst, was man da vielleicht beachten kann, falls euch jetzt eine Familie unterkommt, wo das Kind unter Angst leidet, was man da so ein bisschen an theoretischem Hintergrund wissen könnte. Dann kommen wir zu den Imaginationstechniken und zum Konzept von dem Buch. Und wie gesagt, wenn wir am Ende noch Zeit haben, erzähle ich euch noch ein bisschen was von dem neuen Buch von der Wutregelmaschine. Einfach, dass man nochmal so eine andere Anwendung sieht. Genau, das ist das Buch. Ich fürchte, man sieht die Bilder so mittelgut. Ne? Es ist irgendwie ziemlich hell. Es ist kein Text dabei. Vielleicht, ich setze mich mal kurz hin, solange ich das Buch erzähle. Vielleicht könnt ihr es trotzdem erkennen oder euch vorstellen. Also es geht um die kleine Eule. Die seht ihr hier in der Mitte, zwischen Mama und Papa sitzen. Und bei den Eulen ist es ja so, dass die tagsüber schlafen und nachts wach sind. Und die kleine Eule, die hat aber ein Problem. Die kann einfach nicht einschlafen, weil jedes Mal, wenn sie versuchen will einzuschlafen, dann kriegt sie ganz furchtbar Angst und es fühlt sich so schlimm an, dass sie dann nicht schlafen kann. Mama und Papa Eule sieht man, die sind schon eingeschlafen, aber die kleine Eule, die kann einfach nicht schlafen. Die Mama nimmt die Eule in den Arm und sagt, ach, liebe Eule, was ist denn los, warum hast du denn so Angst? Und es fühlt sich auch gut an, bei der Mama im warmen Arm zu sein, unter dem warmen Flügel, aber so richtig finden sie es nicht raus, was eigentlich los ist. Als die Eule dann am Abend weil sie fertig ist mit Schlafen oder nicht schlafen, erzählt sie ihren Freunden von ihrem Problem, dass sie einfach gar nicht einschlafen kann, weil sie immer so Angst hat und sie weiß aber nicht warum. Und dann beschließen die Freunde, der kleinen Eule zu helfen. Und sie machen den Plan, dass sie rausfinden wollen, warum die kleine Eule eigentlich Angst hat, weil sie denken, naja, wenn sie wissen, warum sie Angst hat, dann kann man die Angst ja einfach loswerden. Dann machen sie also Vorschläge. Das kleine Eichhörnchen sagt, ist doch ganz klar, ich weiß, warum du Angst hast, kleine Eule, du hast bestimmt Angst vor der Dunkelheit. Ich habe auch immer Angst, wenn es dunkel ist. Deswegen haben meine Eltern mir eine Kerze neben mein Bett gestellt. Jetzt ist es nicht mehr ganz dunkel, jetzt kann ich wunderbar schlafen. Dann sagt die kleine Eule, nee, also das ist es wirklich nicht, weil wir Eulen sind ja nachts wach. Ich liebe die Mondnächte im Wald und ich habe überhaupt gar keine Angst im Dunkeln. Dann macht der kleine Igel einen Vorschlag und sagt, ich weiß es, du hast ganz bestimmt Angst vor Gespenstern, das habe ich auch. Und wir haben zu Hause bei uns jetzt eine Gespensterfalle aufgebaut. Und ich habe überhaupt keine Angst mehr, seit wir die haben. Da kann ja gar kein Gespenst mehr rein. Ich kann jetzt gut schlafen. Die kleine Eule sagt, nee, wirklich nicht, weil also Gespenster haben ja Angst vor uns Eulen. Wenn ich einmal laut Buh rufe und mit den Flügeln schlag, dann fliegt ja jedes Gespenst weg. Also das ist es auch nicht. Der kleine Bär sagt, ich weiß es ganz bestimmt. Du hast bestimmt Angst, dass jemand nachts deinen Honig stiehlt. So ging es mir auch immer und deswegen habe ich den jetzt mit in mein Bett genommen und jetzt kann kein Dieb mehr kommen, ohne dass ich wach werde. Ich kann jetzt ganz bestimmt super schlafen und so ist es doch bei dir auch. Die kleine Eule ist schon ganz verzweifelt und sagt, nee, also das ist es auch nicht, weil erstens ich esse gar keinen Honig und zweitens wir Eulen, wir schlafen ja auf dem allerhöchsten Baum. Da kann überhaupt gar kein Dieb hochkommen und wenn der Dieb nicht hoch kann, dann kann der mir auch nichts klauen. Also vor Dieben habe ich auch nicht Angst. Jetzt wird sie ganz unruhig, die kleine Eule, und sagt, ach Mensch, wenn wir gar nicht mal rausfinden, warum ich eigentlich Angst habe, wie werde ich denn diese blöde Angst wieder los? Dann sagen die anderen Tiere, dann also gibt es jetzt nur noch eine Möglichkeit, wir müssen die alte weise Schildkröte fragen. Wir suchen die im Wald und die kann vielleicht helfen. Und tatsächlich finden sie schlafend unter einem Strauch. Und als sie wach geworden ist, hat sie das Problem auch gleich erfasst und sagt, also es ist so, Eule, wir müssen deine Angst kennenlernen und müssen sie einfach selber fragen, was sie von dir will. Und dann wundern sich alle und sagen, die Angst kennenlernen. Und dann macht die alte weise Schildkröte quasi eine kleine Selbsthypnose mit der Eule und sagt, stell dich mal hin, liebe Eule, und stell dir mal dieses Gefühl vor. Wie ist denn das, wenn du einschläfst und die Angst kommt? Wie fühlt sich das an? Mach mal so einen kleinen Bodyscan und überleg mal, wo in deinem Körper fühlst du denn eigentlich die Angst? Und die kleine Eule ist auch gleich wieder in dem schlimmen Gefühl drin und zeigt unter ihren Flügel und sagt, da, unter meinem Flügel, da sitzt die Angst. Und sagt die Schildkröte, wunderbar, jetzt guck mal genau hin, wie sieht denn deine Angst aus? Wie riecht die, wie schmeckt die, wie fühlt die sich an? Hat die vielleicht sogar einen Namen? Die kleine Eule sagt, ja, ja, ich sehe die genau. Und sie malt sie auf für ihre Freunde und sagt, das ist Max. Und dann sind alle ganz perplex und sagen, was? Das ist Max? Und das soll deine Angst sein? Die sieht doch eigentlich ganz harmlos und nett aus. Jetzt wundern sich alle. Und dann sagt die Schildkröte, und jetzt bitte Max mal, dass er herauskommt und sich einfach mal auf deinen Flügel setzt. Dann können wir mit Max nämlich reden. Dann setzt sich der Max auch auf den Flügel von der Eule. Und die kleine Eule sagt, Max, was machst du denn mit mir? Warum habe ich denn immer so Angst? Das ist ganz furchtbar, ich kann überhaupt nicht mehr einschlafen. Und dann sagt der Max, naja, aber das ist doch ganz klar. Ich bin da, um dir Angst zu machen, weil du verschläfst den ganzen Tag. Du siehst die Sonne nicht, du kannst nicht mit deinen Freunden spielen, du bist den ganzen Tag am Pennen und davor will ich dich beschützen. Deswegen bin ich da und mache dir Angst. Dann sagt die kleine Eule, ja, aber Max, ich bin halt eine Eule, ich schlafe nun mal tagsüber, das geht ja gar nicht anders. Dann stehen sie ein bisschen ratlos da, aber die anderen Tiere sagen, ja, aber das ist doch gar kein Problem. Der Igel sagt, ich bin ja auch tagsüber am Schlafen und nachts wach und die anderen können wir ja morgens und abends sehen, dann können wir wunderbar zusammen spielen und du kannst auch der Sonne morgens beim Aufgehen Hallo sagen und dann wieder abends beim Untergehen, ist doch alles gar kein Problem. Dann sind alle ganz froh und erleichtert und lachen. Nur der Max, der fängt ganz plötzlich bitterlich an zu weinen. Und dann sagen sie, Max, was ist los? Der Max sagt, naja, aber wenn du jetzt keine Angst mehr brauchst, um dich zu beschützen, dann brauchst du mich ja auch nicht mehr. Und da merkt die kleine Eule, dass der Max es eigentlich ganz gut mit dir meint und bietet ihm an, sag mal, willst du nicht eine andere Aufgabe übernehmen? Du könntest mir einfach beim Einschlafen helfen. Und wenn ich dann besonders gut schlafen kann, dann muss ich nicht so lange schlafen und dann bin ich ja abends auch schneller wieder fit. Und da strahlt der Max und ändert sich so ein kleines bisschen im Aussehen, weil das besser zu seiner neuen Aufgabe passt. Und die Eule nimmt ihn und setzt ihn wieder unter ihren Flügel. Die Schildkröte ist schon wieder eingeschlafen. Und an dem Abend kann die kleine Eule auch ganz wunderbar einschlafen. Und der Max, der sitzt da unter ihrem Flügel und hat ihr dabei geholfen. Und dann sind die zwei ein gutes Team geworden. Genau. Also soweit zum Inhalt vom Buch. Ich sage so zwei, drei Worte zum Zweck einfach. Dankeschön. Es hat natürlich wenig Text, weil es ist ja für Kleinkinder konzipiert. Also es ist für Kinder, ich habe ab 3 Jahre draufgeschrieben, ich denke, ein Kind, was sich schon ein bisschen ausdrücken kann, kann das auch ab 2 Jahren schaffen. Da muss man so ein bisschen auf die Kinder gucken. Sie sollten sich halt verbal irgendwie ausdrücken können. Ich habe vorhin gesagt, niederschwelliges Angebot, weil ich finde, dass man das Buch auch einfach so als schöne Geschichte lesen kann, einfach damit sich bei den Kindern und auch bei den Eltern so ein bisschen diese Herangehensweise einfach so einschleift und verinnerlicht. Man muss ja nicht immer ein dickes Problem haben, bis man anfängt, irgendwas lösen zu wollen. So ein bisschen wie mit den Familienkonferenzen, die der Matthias immer vorschlägt. Das ist ja auch besser, man fängt an, wenn es einem gut geht und nicht erst, wenn die Familie groß zerstritten ist. Genau, es fördert die Selbstwirksamkeit des Kindes, weil ja einfach dazu angeleitet wird, dass man sich selber hilft und nicht darauf warten muss, dass jetzt jemand von außen kommt und in dem Fall die Angst wegmacht. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, es gibt ein gemeinsames Vokabular. Mir fällt es in den Beratungen oder in der Praxis immer wieder auf, dass so Gefühle von Kindern, die nicht so richtig zu greifen sind, Angst, Wut, die Familien einfach sprachlos machen. Also die sitzen vor mir, die Eltern können wunderbar über das Kind und über die Wut reden, aber mir kommt es oft so vor, als ob zwischen den Kindern und den Eltern irgendwie die Kommunikation total abbricht. Und mit so einem Buch schafft man einfach ein gemeinsames Vokabular. Das heißt, die wissen, was sie benennen und dann können sie auch wieder drüber reden. Also das ist oft wie so ein, es bringt den Stein so ins Rollen. Wenn man die gemeinsamen Wörter hat, dann kann man es auch besprechen und dann ist meistens schon die halbe Miete irgendwie, zumindest wenn es jetzt nicht so schwerwiegend ist. Natürlich können es auch Therapeuten begleitend zur Therapie nutzen oder auch einfach so als Einstieg. Das ist ja gerade in dem Alter natürlich auch nicht ganz leicht, im Kleinkindalter, wenn man da über Ängste redet. Es muss ich natürlich eigentlich nicht dazu sagen, ne? Als alleinige Therapie ist es natürlich nicht geeignet. Es gibt eine Seite dazu, da gibt es auch kostenlose Arbeitsmaterialien zum Download, also wo man auch so Bögen runterladen kann, um mit Kindern das durchzuarbeiten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal vorbeiklicken und so ein bisschen Hintergrundinformationen. Genau. Jetzt, wenn euch das zu lang wird mit der Theorie oder ihr das alles schon wisst, dann sagt mir einfach Bescheid, ich bin nicht beleidigt und klick's einfach durch. Also einfach wirklich Hand heben. So ein bisschen Hintergrundwissen zu Angst bei Kindern. Also wie wir alle wissen, ist Angst eine ganz normale Emotion, die ist auch lebenswichtig, auch in der Entwicklung. Es gibt immer wieder Phasen, da ist Angst lebensnotwendig. Ohne Angst, wie auch ohne Schmerz, können wir gar nicht gut leben. Angst ist ein Gefühl mit einer ausgeprägten körperlichen Komponente. Da wird der Sympathikus aktiviert, da kommt es zu Schwitzen, Zittern. Deswegen ist es auch gerade bei älteren Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oft schwer, das gegen eine somatische Erkrankung abzugrenzen, weil einfach die körperliche Komponente manchmal so eindrucksvoll sein kann und der auch die Betroffenen so überwältigt, dass sie gar nicht so genau einordnen können, kommt es jetzt vom Kopf oder kommt es irgendwie, bin ich schwer krank. Die Angst bei Kindern ist oft eine Herausforderung fürs Umfeld, weil man will das Kind beschützen, man will es trösten und ich erlebe oft, dass das eine große Hilflosigkeit auslöst. Wie wir Angst erleben, das ist bei uns allen gleich. Das ist auch daran geknüpft, natürlich wie gefährlich wir die Situation einschätzen, aber auch was wir glauben, was wir selber für Bewältigungsmöglichkeiten haben. Also wenn da, keine Ahnung, jetzt ein banales Beispiel wie in dem Buch, wenn ich Angst vorm Dunkeln habe, ich liege aber neben dem Lichtschalter und weiß, ich muss nur so machen, dann ist das Licht an, dann ist die Situation insgesamt natürlich nicht halb so bedrohlich, wie wenn ich denke, ich bin irgendwo ausgeliefert und ich muss warten, dass jemand kommt und mir hilft. Zur Trennung von gesunder Angst zu pathologischer Angst. Diese Tabellen, die findet ihr überall, wer es nachlesen will. Da gibt es auch Fragebögen, die die Kinder- und Jugendtherapeuten mit den Kindern ausfüllen, um eben zu gucken, ist das jetzt schon eher krankhaft oder ist das noch im normalen Level. Was ich immer wichtig finde zu sagen, ist, dass der Übergang natürlich fließend ist und dass auch nicht alles, was mal so ein bisschen auf die pathologische Seite schwankt, gleich eine Psychotherapie braucht. Aber ich finde es jetzt gerade in der Familienberatung, die ja bei mir auch getrennt von der Praxis läuft, sowas, was ich im Hinterkopf habe und mir dann überlege, will ich das jetzt allein in der Beratung stemmen oder will ich mir da nicht lieber noch jemanden mit ins Boot holen, um das zu schultern. Wir müssen es nicht im Einzelnen durchgehen, aber einfach so, der Kontext ist klar, ne? Eine gesunde Angst, die ist kontextbezogen, das sieht man als realistisch an und wenn der auslösende Faktor weg ist, dann ist die Angst normalerweise auch wieder weg. Also wenn ich nicht schwimmen kann und ich balanciere über einen Baumstamm, über einen See mit tiefem Wasser, dann ist es ganz schön gesund, wenn ich Angst habe, dass ich da reinfalle. Aber wenn ich dann abends im Bett liege, dann sollte ich keine Angst mehr haben, ins Wasser zu fallen, wenn da gar kein Wasser mehr ist. Genauso ist es mit Intensität, Dauer. Was man vielleicht noch rausheben kann, ist die Erwartungsangst. Eine gesunde Angst ist in der Situation da und dann ist sie weg und man hat vielleicht Angst vor der Situation, aber nicht vor der Angst. Und eine krankhafte Angst neigt dazu, dass man Angst vor der Angst bekommt, also richtig vor diesen Angstattacken. Genau. Pathologische Angst bei Kindern. Man liest in der Literatur immer, dass jedes 10. Kind im Laufe seiner Entwicklung von pathologischer Angst betroffen ist. Mir kommt es immer wahnsinnig hoch vor, aber die Zahlen decken sich. Es ist natürlich, je jünger das Kind ist, desto eher ist es unterdiagnostiziert und dann natürlich auch nicht therapiert. Wie gesagt, bestimmt braucht nicht jeder Angst eine Psychotherapie. Wenn das aber so wäre und es wird nicht therapiert, dann weiß man, es ist ein großer Risikofaktor dafür, dass man später eine psychische Erkrankung entwickelt. Also nicht nur Angsterkrankungen, sondern auch Depressionen und andere Störungen. Deswegen einfach nochmal so zum dran denken. Will ich das jetzt einfach in der Beratung lassen oder suche ich mir noch jemanden, der das mal austestet? Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend ist. Bei uns ist es im Moment so, ein Kind in einer Therapie unterzubringen, hat ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr Wartezeit bei euch auch. Also es ist gut, wenn man so ein Netzwerk hat und jemanden einfach anrufen kann und sagen kann, hey, da kannst du nicht mal kurz wenigstens so einen Probetermin machen. Das finde ich immer ganz wichtig, damit man sich da einfach auch nochmal absichert und nochmal eine zweite Meinung holen kann. Und dann kann man natürlich auch ganz viel in der Beratung schon mal lösen und anfangen. Also ich will euch jetzt nicht sagen, das ist nichts für eine Familienberatung, im Gegenteil. Typische Ängste nach Alter, das ist klar, es ist nicht wie bei Erwachsenen eher so ein einheitliches Bild, sondern je nach Entwicklungsstufe haben die Kinder andere Ängste typischerweise. Also von der Geburt bis zu 2 Jahren, da würde man jetzt natürlich selten von einer Angststörung reden. Da sind eher die sensorischen Reize im Vordergrund, beziehungsweise die Angst vor fremden Menschen, die ja aber auch ganz normal ist, das Fremdeln. Ne? Also das würde man sogar, das würde einem auffallen, wenn das fehlen würde. Dann eben bei 2 bis 4 Jahren, habe ich gerade schon gesagt, eher so diese Trennungssituationen von den Eltern und so spezifische Phobien, da fängt es dann so an mit Hexen, Dunkelheit. Das zieht sich auch so über die Grundschulzeit bis zur Pubertät noch durch. Da kommen aber dann schon auch so Schulängste und generalisierte Ängste dazu. Das wäre das, was ich jetzt so aus der Praxis auch bestätigen könnte. Und im Jugendalter nähert sich es dann immer mehr so diesen Angsterkrankungen im Erwachsenenalter an, also eher so soziale Phobien, auch Schulangst und auch schon generalisierte Ängste und Panikstörungen. Da ist es dann natürlich auch sauberer zu trennen. Also das ist nicht mehr so dieser Bereich, wo man nicht so richtig weiß, sondern da gibt es dann mehr so diagnostische Kriterien und mehr Systeme auch, die da greifen. Genau, also wenn ihr jetzt in der klassischen Familienberatung ein Kind vorgestellt bekommt, was Angst hat von der Familie, dann ist es, das wisst ihr eigentlich alle, das hat uns der Matthias beigebracht, wichtig erstmal immer, keiner trägt die Schuld, wir suchen keinen Schuldigen. Gerade bei Angsterkrankungen kann man die Eltern nochmal zusätzlich entlasten, wenn die mit großen Schuldgefühlen kommen, es hat eine hohe genetische Komponente. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Also klar gibt es immer Funktionen von der Angst im Familiensystem, die man auflösen kann, man kann dran arbeiten, aber es gibt auch einfach diese Genetik, die kann man nicht wegreden. Genau, das stärkt dann viele Eltern schon mal, wenn man eben nicht sagt, du hast irgendwas falsch gemacht, sondern hey, du bist hier und wir suchen jetzt zusammen nach einer Lösung. Dann bleibt es für die Beratung eben diese Funktion der Angst zu erkennen. Ich habe das hier nochmal, das habe ich schon gesagt, mit dem Kinder- und Jugendpsychiater hingeschrieben. Nicht, weil ich denke, dass so viele Kinder Kinder- und Jugendpsychiater brauchen, sondern weil die Versorgungslage einfach so eng ist. Und weil ich, das der einzige Grund ist, warum man so wahnsinnig früh dran denken muss, finde ich, weil es sonst so unmöglich ist, die Kinder unterzubringen, wenn es denn wirklich mal nötig ist. Ich habe euch noch 3 so typische Konstellationen aufgeschrieben. Es gibt natürlich 100 weitere Möglichkeiten, aber das wäre so was Typisches, wenn einfach viel Angst in der Familie ist. Also wenn die Eltern auch viel Angst haben, dann überträgt sich das natürlich gegenseitig und dann neigen die Kinder auch eher dazu, ängstlich zu werden. Das würde euch wahrscheinlich auffallen, wenn die Familie reinkommt. Das sind Familien, die halt sehr vorsichtig sind, wo vielleicht, keine Ahnung, die Mama sich gar nicht traut, die Jacke auszuziehen beim ersten Mal und sich so auf den... Das sind jetzt so ein bisschen so plakative Bilder, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Genau. Dann das andere, das finde ich was ganz Typisches in der Beratung, weil die Eltern gerne kommen, das sind die überfürsorglichen Eltern. Das sind die, plakativerweise, die es selber vielleicht nicht so gut hatten als Kinder, die jetzt es extra gut machen wollen, die alle Bücher von Jesper auswendig können, viel besser als ihr, die euch sagen, das haben sie aber falsch verstanden, das hat er doch anders gemeint. Genau, also die tendieren einfach dazu, dem Kind relativ früh zu helfen, weil sie ihm einfach Frustrationen ersparen möchten, die natürlich, wissen wir jetzt, ja eigentlich wichtig ist, um dran zu wachsen. Beim Kind kommt vielleicht an, Mensch, die trauen mir gar nicht so viel zu und es fragt dann eher wieder früher um Hilfe, die Eltern helfen und dann gibt es so einen Kreislauf von so einer Abhängigkeit. Das ist eine super dankbare Situation, finde ich, weil die leicht aufzulösen ist und weil das eben auch in der Regel Eltern sind, die das wahnsinnig gerne annehmen. Ich kann ja die nächste schon mal ein bisschen erzählen, das war die mit den überkritischen Eltern. Das sind natürlich eher die, die jetzt nicht freiwillig in eine Beratung kommen. Das sind in der Regel strenge Eltern, die hohe Erwartungen an ihr Kind haben, hohe Erwartungen an die schulischen Leistungen. Die sehe ich jetzt in der Vorsorgeuntersuchung in der Praxis oft. Das sind welche, wo die Kinder auch, also natürlich jetzt nicht immer, aber wo ein höheres Risiko besteht, dass die Kinder vielleicht später doch mal eine Angsterkrankung entwickeln, auch im Sinne von abgewehrter Wut auf dieses enge System. Genau, da gibt es später im späteren Lebensalter auch oft generalisierte Ängste. Aber wie gesagt, das sind so typische plakative Situationen, so 1:1 wird es die selten geben, aber es ist was sich häufig wiederholt. Gut, jetzt zu meinem Lieblingsthema. Meine Professorin in Boston, die hat immer gesagt, don't use the H-word. Es war, wie gesagt, 2003, es ist schon ein bisschen länger her. Mit H-word hat sie Hypnose gemeint. Genau, weil wenn man Hypnose sagt, hier noch mehr, in den USA damals auch, dann kommen die ganzen Bilder. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, Bühnenhypnose, dann haben die Leute Angst, da kommt jetzt jemand mit dem Pendel und der versetzt mich in Trance, dann kann ich mich nicht erinnern, aber ich sage vielleicht hinterher, ich bin ein Wildschwein, wie in Asterix. Genau, deswegen, ich sage meistens Imaginationstechniken. So ist es natürlich nicht. Also deswegen nennen wir das auch Selbsthypnose. In der Hypnose wird nichts von außen in die Person reingegeben. Sondern wir suchen nur nach Möglichkeiten, nach Dingen, die angelegt sind. Dieser Trance-Zustand an sich, der muss gar nicht in jeder hypnotherapeutischen Arbeit vorkommen. Milton Erickson, der die moderne Hypnotherapie ja begründet hat, der hat mal gesagt, in ungefähr ein Viertel der Fälle macht er so eine klassische Hypnose mit Trance-Induktion und Trance und Wiedererwecken. Alles andere sind eher, also das spielt sich in normaler Sprache ab, aber es sind eben diese Hintergründe, die er dabei verwendet. Also so ein bisschen vorher, ich meine, das war jetzt ganz oberflächlich, aber wie dieses gebt ihm einen Namen oder wie das, diese Technik, die im Buch verwendet ist. Was gemacht wird bei der Hypnose jetzt selber, ist eine Fokussierung von Aufmerksamkeit. Das ist aber auch nichts, was ihr nicht alle kennt, was wir nicht alle automatisch tausendmal am Tag machen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr immer die gleiche Strecke mit dem Auto fahrt und eines Tages denkt ihr über irgendwas nach, ihr fahrt diese Strecke und ihr seid plötzlich angekommen und fragt euch, bin ich jetzt gefahren, ist das Auto gefahren oder gab es vielleicht einen Chauffeur, ihr habt das gar nicht mitgekriegt. Das ist ein Zustand von Trance. Oder wenn ihr ein gutes Buch lest und ihr sitzt da und ihr hört die Klingel an der Tür gar nicht, dann wart ihr in einem Trance-artigen Zustand. Und das kann man nutzen. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, den einen fällt es leichter, da einfach reinzugehen, den anderen fällt es ein bisschen schwerer, aber an sich ist es ein natürliches Gefühl, was jeder von uns kennt. Was man dann oft macht, um Probleme zu lösen, ist, dass man einfach Erlebnismöglichkeiten auffindet und aufspürt. Die sind ja alle in uns ganz vielfältig angelegt, aber manchmal bilden sich einfach so Netzwerke und Muster aus, die einfach ungünstig sind. Ich mache mal ein Beispiel. Ich sage vielleicht noch vorneweg, wenn ich jetzt von irgendwelchen Patientinnen oder Klientinnen erzähle, dann gibt es die, aber ich stelle das vielleicht so ein bisschen so um, nur dass ihr wisst, damit der oder diejenige sich jetzt nicht erkennen würde oder auch niemand anders, einfach zum Schutz von den Daten. Aber ich erzähle mal ein Beispiel zu den Erlebnismöglichkeiten. Und das war eine Jugendliche, die kam, weil sie das Problem hatte, dass sie immer ganz aufgeregt war, wenn sie neue Leute kennenlernen sollte. Also sie hatte den Wunsch, dass sie auch mit ihren Freunden auf Partys gehen könnte, aber sobald dann quasi jemand auf sie zukam, den sie nicht kannte, ist sie total in sich zusammengesackt und ihr ist heiß und kalt geworden und sie wollte eigentlich nur am liebsten wieder weg. Genau. Und dieses Erleben hat sich immer aktiviert, sobald sie irgendwie auf eine Party kam. Und sie war ganz verzweifelt, aber natürlich gab es irgendwo... es gab da einen Auslöser, ist jetzt nicht so wichtig, aber irgendwo vorher gab es natürlich ein Erleben, was sie auch gelernt hatte, wo sie sich darauf gefreut hat, neue Leute kennenzulernen, wo sie offen war, wo sie es schön fand, wenn sie jemanden kennengelernt hat. Und diese Möglichkeit in ihr einfach wieder aufzuspüren und wieder neu zu verknüpfen, das wäre dann die Aufgabe. Wie man das machen kann, kommen wir später noch ein bisschen dazu. Aber das ist mit Erlebnismöglichkeit gemeint. Wir müssen gar nichts von außen reingeben, sondern alles ist vielfach in uns drin. Je älter wir werden, desto mehr Möglichkeiten, irgendwas zu erleben, haben wir abgespeichert. Noch ein Beispiel. Vielleicht was Banaleres, ich nehme einfach mal mich, oder vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt Situationen im Leben, da kann man vielleicht einfach ganz offen und frei mit irgendjemand sprechen und dann gibt es vielleicht irgendein Mensch, also zum Beispiel, der einem verunsichert, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt mit meinem Chef reden würde, früher in der Klinik, vielleicht hätte es da einen gegeben, der hätte mich immer ganz nervös und verunsichert gemacht. Und jedes Mal, wenn er mir in die Augen guckt und ich will irgendwas sagen, dann fange ich an zu stottern und werde ganz rot. Aber natürlich gibt es in mir tausend Erlebnismöglichkeiten, wo ich einfach gerade dastehen kann, mir eine Frau stehe und einfach laut und deutlich sage, was ich will, ohne rot zu werden und ohne irgendwie schüchtern zu sein. Dann gibt es aber bestimmte Situationen, wo sich immer dieses Muster aktiviert von, oh Gott, ich werde schüchtern, ich sacke in mir zusammen, ich werde ganz rot und zittrig. Und das dann einfach wieder einen Weg zu finden, das zurückzutransformieren in diese Möglichkeit, hey, ich bin da und ich sage, was ich will. So. Genau. Ja, Gunter Schmidt, der Leiter des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg, der hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, deswegen habe ich das Zitat hier auch noch hingeschrieben. Wir erzeugen zwar nicht unser Leben selbst, aber im Wesentlichen unser Erleben. Das ist so ein bisschen ähnlich gemeint, ne? Also die äußeren Umstände kann man beeinflussen, aber nicht immer. Aber wie wir das erleben, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier stehen und kann sagen, ach, jetzt hat der Matthias mich eingeladen zu diesem Vortrag. Ich bin immer schon eine Woche vorher nervös, mache mir fast in die Hose, außerdem will ich morgen in Urlaub fahren, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht. Jetzt stehe ich hier und bin eigentlich, denke so, hoffentlich geht es bald rum. Oder ich kann hier stehen und kann sagen, hey, was für eine tolle Möglichkeit, der Matthias hat mich eingeladen, ich darf von meinem Buch erzählen, ich treffe liebe alte Bekannte wieder, ich lerne neue Leute kennen, das ist doch toll. Und dann stehe ich hier und bin begeistert und freue mich einfach, dass ich jetzt hier erzählen darf. Es hat sich nichts geändert. Ich stehe hier und erzähle euch was, aber es ist alles anders. Und das ist das, das ist quasi die Essenz von diesen Techniken. Hört sich jetzt ziemlich banal an, ist natürlich, also es gibt immer Situationen im Leben, wo man das nicht alleine reaktivieren kann oder finden kann. Ne? Vielleicht mache ich einfach noch ein Beispiel. Ich hatte mal einen Jungen, der war Fußballspieler, hatte aber einen Unfall. Der hat sich ganz furchtbar das Bein gebrochen, es waren mehrere OPs notwendig, der hat wirklich viel durchgemacht und am Ende war das aber wieder gut geheilt und er durfte wieder Fußball spielen. Er konnte aber nicht, weil er immer noch Schmerzen hatte. Und die Schmerzen kamen natürlich immer dann, wenn er das Liebste in seinem Leben gemacht hat, wenn er Fußball gespielt hat. Und er hat sich davon ganz furchtbar verfolgt gefühlt und er hatte schon Angst, dass die kommen. Und eigentlich hat sich alles nur noch um diese Schmerzen gedreht. Und dann kam er und hat gesagt, sein Wunsch ist es, einfach wieder wie vorher normal Fußball spielen zu können. Jetzt ist man... Also das kann man natürlich nicht erfüllen, ne? Das geht nicht. Also man kann nicht zaubern, auch nicht mit Hypnose, leider. Aber man kann mit ihm ein realistisches Ziel suchen zum Beispiel. War jetzt da ein realistisches Ziel bis zur Meisterschaft? Keine Ahnung, das war in drei oder vier Monaten, dass er vielleicht eine Halbzeit mitspielen könnte. Jetzt war aber da immer noch dieser blöde Schmerz, der ihm im Weg stand. Und wir konnten es dann aber so ummodeln, dass er den Schmerz quasi verwendet hat als wichtiges Signal, weil er wollte wieder fit werden. Wenn er es übertrieben hat, musste er aber wieder zwei, drei Tage Pause machen. Und dann hat er es geschafft, diesen Schmerz als wichtiges Signal von seinem Körper. Der hat dann auch einen Namen gehabt, der war sein Freund. Und der kam dann immer, wenn er so begeistert war, aber nicht gemerkt hat, dass er sich überfordert, dann kam dieser, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dieser Elias, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Aber und hat ihm halt gesagt, ey, hör mal, jetzt musst du mal kurz Pause machen, setz dich eine halbe Stunde hin und dann geht's vielleicht wieder. Und so hat er es dann tatsächlich geschafft, sein Ziel zu erreichen. Also es hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren, seit ich das kennen und schätzen gelernt habe. Die systemische Therapie ist ja in Deutschland seit ein paar Jahren auch anerkanntes Kassenverfahren geworden. Da gibt es viele Überschneidungen. Es gibt ja auch den Begriff der Hypnosystemik, den Gunter Schmidt, den ich vorhin zitiert habe, wesentlich mitgeprägt hat. Was ich so wahnsinnig toll finde, dabei ist, dass der Fokus einfach auf den Ressourcen liegt und nicht auf den Defiziten. Das ist ja was, wenn man wie ich jetzt, man studiert irgendwie 6 Jahre Medizin und man lernt eine Krankheit und ein Defizit nach dem anderen auswendig. Und so geht es ja in der Klinik irgendwie auch weiter. Man sucht immer irgendwie irgendwas, was kaputt ist, was man ganz machen kann. Und da guckt man plötzlich, das ist wirklich entlastend für den es betrifft und für einen selber auch. Man guckt, ja, aber wo ist denn die Ressource? Das hast du uns, Matthias, ja auch ganz toll, finde ich, in der Berater Ausbildung einfach nahegelegt und das wirkt einfach so rasch, also das sehe ich auch immer wieder, das bringt halt sofort ein Gefühl der Entlastung und es verbessert erstmal die Symptome und es gibt den Patientinnen oder Klientinnen oder wie auch immer, in welcher Situation man ist, halt auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit zurück und das ist gerade, wenn man jetzt lange in der Klinik war oder so, das ist ja was man verloren hat, man war irgendwie ausgeliefert, andere haben die ganze Zeit was an einem gemacht. Und dann kriegt man einfach so diese Autonomie zurück, dass man selber bestimmen kann über sein Erleben. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass nicht, also ich habe ja auch noch, mache noch eine tiefenpsychologische Ausbildung, das steht für mich gar nicht im Widerspruch. Man kann gerne auch fragen, wo es herkommt. Nur wenn es jemand schlecht geht, dann muss man erstmal gucken, wie geht es ihm besser. Und wenn man dann rausfinden will, warum das so gekommen ist, dann ist das für mich kein Widerspruch. Genau. Ja, jetzt Bogen zurück zum Kinderbuch. Also wie kommen wir jetzt an die Angst ran? Sagen wir, ein Kleinkind hat Angst, sagt Mama, Mama, ich habe ganz furchtbar Angst. Was denkt ihr, was ist die meiste Reaktion von den Erwachsenen? Was sagen die so? Genau, brauchst du nicht. Oder vielleicht, warum hast denn du Angst? Und dann wird es wegdiskutiert, kognitiv. Ne? Das kann helfen. Es hilft aber meistens nicht. Nochmal die Folie. Weil die Gefühle, die liegen ja tiefer, die werden auch in einem anderen Hirnteil verarbeitet. Die sind oft gar nicht zugänglich für so Argumente oder so logisches Denken. Das heißt, man kommt relativ schnell in eine Hilflosigkeit, wenn man das so anfängt mit, ja, brauchst du nicht, Punkt. Du brauchst keine Angst vor dem dunklen Zorn, weil im Dunkeln ist alles so wie sonst auch. Hilft meistens nicht. Genau, und um an diese unwillkürlichen Schichten dran zu kommen, da geben diese Imaginationstechniken ein gutes Werkzeug dafür. Jetzt in dem Buch ist das, wir haben das immer Parts Model genannt, verwendet worden, ein bisschen abgewandelt. Dass die Angst eben nicht von außen kommt, sondern ein Teil von dem Individuum, von der kleinen Eule ist. Die Vorstellung dazu, die ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren für den Vortrag. Wer das eigentlich ins Leben gerufen hat oder wer das beschrieben hat, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Die Eva Orinsky, die mal hier war und Willi und sein Wüterich vorgestellt hat, die hat ja auch über die innere Familie, diese Therapieform gesprochen. Das ist eine ähnliche Vorstellung. Oder im Schamanischen spricht man von Seelenanteilen. Also das ist was, was jetzt überhaupt gar kein neuer Gedanke ist, aber ich finde ein sehr heilsamer. Was wichtig dabei ist, dass man immer von einer guten Intention von dem Teil ausgeht. Also wenn das ein Teil von mir selbst ist, dann gibt es da im Prinzip keine bösen Teile, sondern es gibt Teile, die Ziele verfolgen. Und so würde man es ja jetzt auch zum Beispiel in der Tiefenpsychologie und in der Systemik sehen. Es ist ein Lösungsversuch. Es ist vielleicht ein insuffizienter Lösungsversuch, aber es ist das Beste, was dem Individuum in dem Moment möglich ist. Also behandeln wir es liebevoll, auch wenn der Anteil uns stört. Ja, das hatten wir schon, das Reframing. Dadurch, dass man den Kontext ein bisschen ändert, kann man oft das Erleben auch ändern, sodass es eher zielführend ist. Und was ich eben immer wichtig finde, was auch in dem Parts Model vorkommt, ist, dass man diesen Teil irgendwie visualisiert, um dann mit ihm zu sprechen und um ihn dann verwenden zu können. Milton Erickson hat das Prinzip der Utilisation genannt. Also jetzt wird es so ein bisschen theoretisch, aber es ist im Prinzip das, was wir gerade besprochen haben, dass man ein Gefühl oder ein Phänomen oder eine Wahrnehmung einfach ja, auf eine Art und Weise behandelt oder nutzt, dass man es für sein Ziel verwenden kann, dass es zielführend ist. Also jetzt zum Beispiel, wie wir es gesagt haben, die Angst oder die Wut oder was auch immer, nicht als störendes Gefühl, sondern einfach als ein wichtiges Signal, was einen wichtigen Hinweis gibt. Genauso, also es geht ja immer um so Systeme, ne? Das wäre jetzt so ein System von einem Individuum. In der Familienberatung sagen wir oft, das Kind hat ein Symptom, aber das ist eigentlich nur ein Signal, dass in diesem System was nicht stimmt. Genau, in dem Buch ist das jetzt, das hab ich euch ja quasi erzählt, so verarbeitet, dass man erstmal fragt, wo im Körper wird die Angst wahrgenommen. Dann diese lila Blase, da wird es ein bisschen knifflig. Da ist es gut, wenn ihr die Person, die vor euch sitzt, ein bisschen kennt, weil da kommt es jetzt auf den primären Sinn an. Die Leute können sich das nämlich besser vorstellen, wenn man mit dem Sinn redet, den sie als primären Sinn haben. Also die allermeisten Leute in Deutschland sind visuell orientiert, die stellen sich das bildlich vor. So habe ich es auch gemacht in dem Buch. Die zweitmeisten würden das als Gefühl beschreiben. Also die würden die Angst jetzt nicht malen können, sondern die würden sagen, die fühlt sich, keine Ahnung, hart, fluffig irgendwie an. Und so kann aber jeder Sinn irgendwie auch der Dominante sein. Und wenn ihr das wisst und wenn ihr das trefft, beziehungsweise wenn ihr einfach den Klienten oder die Klientin arbeiten lasst, dann kommt das ja von selber, dann passt das nochmal besser. Ja, das würde man auch jetzt in diesen mehr formellen Hypnosen mit Trance so machen, dass man das, wann immer es geht, von dem Klient oder der Klientin sagen lässt und sich das, ich sage jetzt Bild, weil ich bin sehr visuell orientiert, aber sich dieses Bild entwickeln lässt oder dieses Gefühl entstehen lässt oder diesen Geruch in sich einsaugt oder wie auch immer. Genau. Wenn man dann diesen Teil dargestellt hat, dann kann man den benennen und dann kann man mit dem reden. Dann kann man ihn fragen, was er will, dann kann man mit ihm diskutieren, man kann ihm danken, dass er da ist, man kann verhandeln und dann kommt man vielleicht weiter. Also es gibt natürlich noch ganz viele andere Techniken, nicht nur das Parts Model. Wenn wir jetzt einen Tag Zeit hätten, würde ich die gerne alle mit euch ausprobieren, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht hin. Das sind noch so ein paar, die ich toll finde bei Kindern, weil sie schnell helfen. Vielleicht zu diesem ersten Punkt, einfach ein paar Worte. Da geht es darum, irgendein unerwünschtes Geleben, Erleben, unerwünschte Gefühle mal kurz wegfliegen, abtauchen oder wegschweben zu lassen. Ne? Das kann man machen, zum Beispiel vor einem Eingriff oder wenn jemand gerade ganz arg in Panik ist oder ihn irgendwas so aufhält, bei sich selbst zu sein, dass man das für einen Moment einfach mal versucht, in so einem Bild einfach verschwinden zu lassen. Also am liebsten arbeite ich eigentlich mit der Wolke, dass man die sich vorstellt ganz weiß und dieses Negative reinfließen lässt und dann wegfliegen lässt. Das hört sich so ein bisschen esoterisch an, klappt aber total gut, wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, total Angst vor einem Mini-Eingriff hat oder sowas und sagt einfach, ich kann nicht, ich will nicht, die Kinder sagen, auch gerne vom Blut abnehmen oder so, ich muss noch mal Pipi, dann komme ich wieder. Und die Split-Screen-Technik, das ist was, wo man sich mit verschiedenen Monitoren im Kopf Situationen vorstellt, wie sie waren und sein könnten. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen viel, wenn ich darauf eingehe. Das geht so ein bisschen auch Richtung EMDR. Das ist nochmal was für sich. Genau, in der Angsttherapie gibt es ganz viele Studien schon, dass die Hypnose oder die Imaginationstechniken gute Wirkungen zeigen. Wir haben damals das... habe ich schon vorher gesagt, hat mich wahnsinnig beeindruckt, in Harvard auch zeigen können, dass diese Patientinnen, die wir bei den OPs begleitet hatten, dass es denen einfach so viel besser ging während so einer Selbsthypnose, als wenn man sich zum Beispiel, das war die eine Kontrollgruppe, einfach nur nebendran gesetzt hat, Händchen gehalten hat, wirklich gut für den oder die Patientin da war. Oder wenn die einfach freien Zugang zu Schmerzmedikamenten und angstlösenden Medikamenten hatten. Diese Selbsthypnose-Technik, die war total überlegen. Und das Schöne war, dass die Patientin, wenn man die am Tag danach besucht hat, eben irgendwie auch noch gestärkt gewirkt haben durch dieses, wir haben uns das dadurch erklärt, dass sie eben in diese Selbstwirksamkeit zurückgekommen sind und dass sie diese Technik, die sie während der OP, wo man eigentlich denkt, das ist ein schlimmer Moment für einen, aber den konnten die irgendwie nutzen und konnten diese Technik lernen und konnten die später eben auch wieder quasi ausprobieren oder aus sich rausholen. Genau. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Anwendungsgebiete, das ist klar, jetzt nicht nur Angst oder Schmerzen, sondern das wird angewendet bei ganz vielen verschiedenen psychosomatischen Beschwerden, körperlichen Beschwerden. Für Emotionen kann man es gut benutzen. Das ist im Prinzip, es ist fast so ein bisschen eine Lebenseinstellung oder eine Herangehensweise, die man auf ganz viele Situationen übertragen kann. Genau, Milton Erickson, den ich auch mal gerne zitiere, das war wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Der hat auch noch mal gesagt, Hypnose ist, ich übersetze es jetzt mal frei, ihr könnt es ja hoffentlich lesen, in echt, genau. Also das ist ja keine Heilung oder keine Wunderheilung, sondern wir probieren, den Raum und die Atmosphäre zu schaffen, in dem die Menschen selbst wachsen können. Und dabei müssen wir so ein paar Sachen beachten, wenn wir das anwenden. Wir müssen einfach den Mut haben, dass wir selber die Lösung nicht kennen. Das ist jetzt auch wieder, das kann man so oder so erleben, das sind mehrere Erlebensmöglichkeiten. Viele würden es vielleicht als Kontrollverlust erleben, dass sie den Klient oder die Klientin nicht zum Ziel bringen können. Dann ist es nicht die richtige Technik, man muss sich damit wohlfühlen natürlich auch. Aber man kann es auch als riesengroße Entlastung erleben. Wir müssen nicht die Lösung kennen. Die Lösung ist irgendwo in dem, der vor uns sitzt. Und wir können nur helfen, sie zu finden. Wir können nur Angebote machen. Und man muss immer so ein bisschen offen bleiben. Wenn derjenige das nicht will, dann können wir nichts tun. Aber meistens kommen die Leute ja, weil sie was wollen, zumindest wenn sie zu einem kommen. Ne? Genau, und man braucht halt eine gehörige Portion Vertrauen, dass die Lösung irgendwo da ist. Und auch eine Neugier und Offenheit. Man muss sich auf ganz viele Situationen einstellen können, die jetzt einfach neu sind, weil die Menschen so individuell sind. Da wollte ich euch ein Beispiel erzählen von einer Patientin, die hatte Angst vor Pflastern, weil sie mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und die war aber dummerweise operiert worden. Die hat aber einfach sich keine Verbandswechsel machen lassen, weil sie wollte nichts auf sich drauf kleben lassen. Sie wollte nicht, dass was an ihren Körper dran kam. Das hat zu ganz schrecklichen Szenen geführt mit Festhalten, mit, aber wir müssen doch. Und letztendlich war es so, ich habe mich dann mit ihr unterhalten und sie konnte dann dieses Bild entwickeln, dass sie quasi vor ihrem Körper so eine kleine Fabrik hat mit so Kontrollstationen. Und da waren verschiedene Kontrollpunkte und da sind diese Pflaster und Materialien überprüft worden. ob die wirklich an ihren Körper dran können oder ob die vielleicht schädlich für sie sind. Das hat halt ein bisschen Zeit gebraucht. Ich meine, das waren viele Kontrollpunkte, ne? Aber wenn man sich auf dieses Bild einfach eingelassen hat, dann hat man das Pflaster einfach hingelegt und dann kamen die verschiedenen Kontrollpunkte, die sie alle benennen konnte. Die haben das Pflaster geprüft und letztendlich durfte das dann auch auf die OP-Narbe drauf. Das ist ein Bild, da wär ich im Leben niemals drauf gekommen. Das wäre nie aus mir gekommen. Aber sie hatte das und es hat funktioniert. Und also ich finde sowas toll. Ich finde es, ja, mir macht das Spaß. Mir läuft es da kalt den Rücken runter, weil ich es einfach so schön finde. Die hatte, das muss man dazu, also die hatte einen guten Grund. Die hat ein Familienmitglied sterben sehen im Krankenhaus und hat alles, was mit diesen Pflastern und so, das hat die einfach damit wieder verbunden. Und das hat einfach diese Traumatisierung wieder ausgelöst. Das ist bestimmt was, was man therapieren sollte. Nur in der Situation war sie jetzt einfach operiert worden und da hatte man natürlich jetzt keine Zeit. Und das ist das, was ich meine. Da sind diese Techniken so wahnsinnig hilfreich, weil da kann ich jetzt keine Psychotherapie anfangen, die irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr dauert. Das heißt nicht, dass sie das nicht brauchen, dass es nicht wichtig ist. Aber in der Situation muss man einfach eine kreative Lösung finden. Genau, zu Kindern haben wir ja jetzt eigentlich schon ganz viel gesagt. Die sind da echt ein dankbares Klientel. Die Studien dazu, die Literatur im medizinischen Bereich ist auch extrem im Kommen in den letzten Jahren. Ich fand halt, dass es gerade für Kleinkinder noch relativ wenig gibt, besonders halt relativ wenig, was man einfach auch zu Hause so mal vorlesen kann oder so. Deswegen die Idee zu den Büchern. Da geht es um Wut in diesem Buch. Es ist ein bisschen ähnlich von der Technik. Es ist für ältere Kinder konzipiert. Für Grundschulkinder. Ich dachte, zu Wut gibt es eigentlich genug. Ich habe ganz oft das Buch von der Eva Orinski empfohlen, das finde ich ganz toll, das Willi und sein Wüterich. Jetzt war es aber nach Corona so, dass die Grundschulen in Heidelberg gemeldet haben, sie haben ganz viel Wut- und Aggressionsprobleme auf dem Schulhof, die sie nicht lösen können, da muss irgendwas passieren. Und da war es aber so, dass die Kinder, die das betrifft, halt nicht mehr unbedingt auf so jetzt wie auch die Eule oder so auf so süße Tierchen abfahren. Das ist unter deren Würde, ne? Also so mit Bilderbüchern mit Tieren und so und über Gefühle reden ist auch nicht so cool. Da habe ich tatsächlich nichts gefunden und das wollte da die Lücke so ein bisschen schließen. Also das, ihr seht, das ist geairbrushed, so ein bisschen Graffiti-Technik und ist auch eher so für die, die jetzt nicht so gern über Gefühle reden, sondern halt eher so technisch interessiert sind. Genau. Wir können die Geschichte nicht mehr ganz lesen, aber ich zeige einfach mal so ein paar Bilder. Das Buch kommt Mitte November, Ende November fertig raus. Kann man über meine Homepage bestellen. Genau, also das sind die zwei Protagonisten. Das ist der Luca mit dem roten Pulli. Das ist ein ganz netter Geselle. Der ist immer lustig, spielt gern Fußball, ist gern draußen. Seine Freunde können sich immer auf ihn verlassen. Was nicht so sein Ding ist, ist Schule und vor allen Dingen Mathe. Also da hat er sich jetzt noch nie so dafür interessiert und deswegen kommt er auch nicht so gut mit. Und das macht ihm dann schon zwischendrin zu schaffen. Der mit der Gitarre, das ist der Malik. Der hat kein Problem mit Mathe und Deutsch und so. Der hat ältere Geschwister, das kann der alles schon. Der hat ein Problem damit, dass die Lehrer ihm immer sagen, was er machen soll. Weil der findet, das ist einfach ungerecht. Die sollen halt nicht einfach über Kinder befehlen, sondern die sollen bitte schön mit den Kindern darüber diskutieren, was die wollen oder nicht. Genau, kann man ja gut verstehen. Jetzt haben die beiden leider, die sind jetzt in die erste Klasse gekommen und die haben ein kleines Wutproblem. Also hier sieht man, da wird der Luca von der Niki aufgezogen. Das ist eine Klassenkameradin, die sagt, wir gehen jetzt alle Fußball spielen, aber du musst ja Mathe-Nachhilfe nehmen. Und da rastet der mal kurz aus und schmeißt sie auch mal richtig hin. Das will er dann seinem besten Freund, dem Malik, erzählen. Dann werden die aber von der Lehrerin zur Ruhe gerufen, was natürlich dem Malik jetzt wieder gegen den Strich geht, weil sein Freund braucht ihn. Er will seinem Freund zuhören. Also wer will da schon Unterricht machen? Das ist ja tatsächlich nicht so wichtig dagegen. Dann rastet der auch noch mal richtig schön aus. Und dann landen die zwei beim Direktor. Das ist aber ein lieber Direktor, der sagt, hey, kein Problem, ihr seid nicht die Ersten, die das kleine Wutproblem haben. Jeder hat in der ersten Klasse irgendwie eine Aufgabe, jetzt mal abgesehen von Mathe und Deutsch, irgendwas, was er schaffen muss, damit hier das Zusammenleben klappt. Sagt mal, für was interessiert ihr euch denn so? Und dann also eben so über Gefühle reden und so weichgespülter Kram, das ist jetzt nicht so den ihr Ding, aber für Technik interessieren sie sich beide. Und dann sagt der Direktor, ja wunderbar, da haben wir den perfekten Trainer für euch, der Robert 25. Das ist unser Schulroboter und der bringt euch jetzt mal bei, wie ihr mit eurer Wutregelmaschine umgehen müsst. Genau, und dann machen die bei dem so ein Training. Ich klicke mal ein bisschen durch. Das ist die Wutregelmaschine. Die sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, finden die zwei Jungs. Aber der Robert 25, der erklärt die dann. Das ist so ein bisschen, also es stimmt natürlich jetzt nicht anatomisch und so, aber der Hintergrund ist so ein bisschen die verschiedenen Hirnteile. Und also da gibt es ein Blitzreaktionszentrum, da feuern die Gefühle schon auch mal, bevor man selber eigentlich weiß, was man macht. Das hat aber zum Glück eine Pause-Taste. Man muss halt lernen, wann die Wut so kommt, dass man besser die Pause-Taste drückt. Und dann gibt es das Kontrollreaktionszentrum, das wäre jetzt eher so die Großhirnrinde, wo man mal alle Informationen zusammenführen kann über verschiedene Datenkabel und erstmal ausrechnen kann, was denn so vielleicht eine zielführende Reaktion wäre. Und dann gibt es noch die Batterie. Das ist quasi so die Energie, die man hat. Die sollte jetzt nicht überladen sein, aber natürlich auch nicht leer sein. Und im Laufe des Buches lernen die zwei dann, wie man das, also gehen dann diese Situationen, die am Anfang beschrieben wurden, nochmal durch anhand von dieser Wutregelmaschine. Genau, überlegen nochmal, wie das so war. Und dann gibt es so drei Schritte, das Pause-Taste-Nötig-Gefühl erkennen. Also die drei Schritte einfach, damit sich das die Kinder vielleicht so ein bisschen merken können und im Alltag tatsächlich nochmal so plakativ auf diese Schritte kommen. Dann die Wut nach ihrem Ziel fragen. Da kommt dann wieder so ein bisschen dieser Einschub mit dem Parts-Model. Das ist mehr so rausgenommen in dem Buch, aber nochmal so ein bisschen Zielhintergrund. Genau, da ist der Luca, der macht es. Und dann eben mit dem Kontrollreaktionszentrum einen Plan machen, was denn eigentlich eine sinnvolle Reaktion wäre. Genau, das ist die Batterie. Da reden sie nochmal drüber, was denn eigentlich die Batterie voll macht und was sie leer macht und was sie vielleicht überlädt und was da gut ist. Und natürlich gibt es am Ende auch noch eine Situation, wo sich der Luca dann beweisen kann und wo er das dann ganz toll löst. Da kommt nämlich wieder die Niki und macht ihn wieder von der Seite an, dass er doch so schlecht in Mathe ist. Und diesmal merkt er aber, da ist sein Pause-Taste-Nötig-Gefühl und er sagt Stopp und kann das dann ganz gut mit ihr besprechen. Er hat ja auch schon überlegt, was seine Wut will, nämlich ihn davor beschützen, dass die Niki denkt, er ist ein Idiot, nur weil er nicht gut in Mathe ist. Und das kann er dann auf eine ganz andere Weise mit ihr besprechen und es muss ja ein Happy End geben. Deswegen ist es dann am Ende natürlich so, dass sie ihm bei Mathe hilft und er ihr ein paar Fußballtricks zeigt. Genau. Okay, vielen Dank.